Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 4. Offenbarung Kapitel 4 und ich möchte mit uns den Text ab Vers 6 bis Vers 11 lesen. Wir werden hier von oder durch den Johannes mitgenommen in die wunderbare himmlische Herrlichkeit und von dieser Herrlichkeit berichtet uns eben Johannes stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, wenn er schreibt, und vor dem Stuhl, vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich dem Kristall. Und mitten am Stuhl und um den Stuhl, also Thron, vier Tiere voll Augen vorn und hinten. Lass mich hier hinzufügen, die Luther übersetzt das Wort vier Tiere. Es sollte eigentlich heißen vier lebendige Wesen. Es scheint so, dass der Apostel Johannes das, was er sieht, möglicherweise nicht so richtig einordnen konnte. Es waren keine Menschen, es waren keine Tiere, er sagt, es waren lebendige Wesen. Und das erste Tier oder das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das andere war gleich einem Kalbe und das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte war gleich einem fliegenden Adler. Und ein jegliches der vier Wesen, lebendigen Wesen, hatte sechs Flügel und sie waren außen herum und inwendig voll Augen und hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und da die lebendigen Wesen gaben Preis und Ehre und Dank dem, der da auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen ihre Kronen vor den Thron und sprachen: Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Soweit unser Text, über den wir heute gemeinsam in besonderer Weise nachdenken wollen. Und es ist ein wunderbarer, aber auch ein sehr schwieriger Text der Heiligen Schrift über die himmlische Wirklichkeit. Und es ist wahr, man kann sich sehr schnell im Spekulieren verlieren, wenn man diesen Text liest und manche dieser Dinge, die berichtet werden, nicht einordnen kann. Ich versuche das einmal heute nicht zu machen. Aber wie gesagt, die himmlische Wirklichkeit in unsere Worte zu fassen, ist nicht so einfach. Es ist schon eine Herausforderung. Seinerzeit war es der Apostel Paulus, der selbst sagte nach seiner Entrückung in den Himmel, in 2. Korinther 12, Vers 2 und 4, er sagte: Ich weiß von dem betreffenden Menschen, und er spricht von sich selbst, ob im Leibe oder außerhalb des Leibes, das weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Das gebrauchte Wort nicht sagen darf oder die gebrauchten Worte sprechen eigentlich von dem, was einem Menschen nicht erlaubt ist zu sagen. Es war nicht erlaubt, dem Paulus darüber zu sprechen, was er gesehen hat in seiner Entrückung. Dem Apostel Johannes ist es aber erlaubt, zu sprechen. Ist es aber erlaubt, das niederzuschreiben, was er gesehen hat. Aber ihr Lieben, das macht es nicht einfacher für uns, diese Dinge zu verstehen, zu interpretieren. Heute möchte ich mit uns in diesen Text herangehen mit sechs Fragen. die wir an den Text stellen und beantworten wollen. Was sind diese sechs Fragen? Es ist die Frage nach dem Wer, es ist die Frage nach dem Was, es ist die Frage nach dem Wie, nach dem Wann, Warum und Wo. Nun, wir lesen davon, dass Jesus selbst den Johannes beauftragt, heraufzusteigen, ja, und dann auch zu sehen. In Vers 1 haben wir gelesen, Jesus spricht, steige herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Wir haben das letzten Sonntag durchgesprochen, was das meint, aber wir sehen auch in dem, wie Johannes das berichtet, dass in der Kraft des Geistes Gottes, oder wie der Text es sagt, ergriffen vom Geist, Johannes genau das tut. Er wird in den Himmel versetzt und darf nun berichten, ja, was er in dieser Wirklichkeit dann auch sieht. So, die Frage nach dem Wo ist somit beantwortet, ja. Der Ort, an dem das Ganze stattfindet, war nicht in dem Verständnis des Johannes, war nicht in dem Traum des Johannes, sondern es war die himmlische Herrlichkeit, in die Johannes versetzt worden ist. Und lass mich nur so viel sagen, meinem Verständnis nach macht die Bibel einen Unterschied zwischen dieser himmlischen Herrlichkeit, die der Apostel Johannes sieht, und dem, was der Apostel Paulus seinerzeit gesehen hat, wenn er von dem dritten Himmel berichtet, und auch dem, was Jesus angesprochen hat, hängend am Kreuz auf Golgatha, sprechend zu einem der Verbrecher an seiner Seite, wenn er vom Paradies gesprochen hat. Das sind zwei verschiedene Orte. Warum denke ich das? Ich schaue mir das an, was die Heilige Schrift im Alten Testament sagt. Ich schaue mir das an, was die Heilige Schrift im Neuen Testament sagt. Und ich sehe hier einen Unterschied zwischen dem, was die Heilige Schrift in Bezug zu dem Paradies sagt, von dem Jesus gesprochen hat, und der himmlischen Herrlichkeit, auf die der Johannes hier hinweist und in der er sich befindet. Im Paradies, das ist der Vorort vor der himmlischen Herrlichkeit, die der Johannes hier sieht, meinem Verständnis nach. Ich verstehe, dass in diesem Paradies, in diesem Vorort des Himmels, die Seelen der Heiligen des Alten Testaments sich befinden, die auf die Auferstehung ihres Leibes warten. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben das Thema schon angesprochen in unseren Bibelstunden und werden es vielleicht auch noch machen bei einer anderen Gelegenheit. Aber in unserem Bericht sehen wir den Apostel Johannes in diese himmlische Herrlichkeit versetzt, in der Kraft des Geistes Gottes. Ich weiß nicht, wie das kommt. Na, ich denke, ich weiß schon, wie das kommt. Aber sehr viele Menschen, sie werden sehr betreten oder sie kommen in ein betretenes Schweigen, wenn das Thema des Himmels angesprochen wird und auch der Verdammnis der Hölle. Und leider ist es auch so, dass heute nicht nur Menschen, die nicht zur Gemeinde kommen, darüber nicht mehr sprechen oder darüber nicht mehr nachdenken wollen. Und hier muss ich etwas sagen. Sie wollen nicht über den Himmel nachdenken in der Weise, wie die Bibel uns das sagt, was den Himmel ausmacht und wer alles in den Himmel kommt. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen, ja, über den Himmel. Aber ob sie ihre Vorstellungen haben oder nicht, das spielt keine Rolle. Die Realität des Himmels und die Realität dessen, wer eigentlich in diesen exklusiven Ort herein darf, das Wort Gottes spricht davon sehr deutlich. Ich weiß, heute ist das nicht politisch korrekt, das zu sagen, was die Heilige Schrift sagt in Bezug zu dem Himmel, zu dieser himmlischen Herrlichkeit, dass es ein sehr exklusiver Ort ist für eine exklusive Gruppe von Menschen. Oh nein, heute ist das nicht politisch korrekt. Schließlich wollen ja alle in den Himmel kommen. So, wenn wir davon reden, dass alle in den Himmel kommen, ja, dann kann man über den Himmel sprechen, aber nicht so, wie die Heilige Schrift das sagt. Aber der Heiligen Schrift nach, der Bibel nach, ist der Himmel ein tatsächlich exklusiver Platz für solche Menschen, die extra für diesen Platz auch vorbereitet sind. Die Bibel spricht davon, dass nur solche Menschen den Himmel tatsächlich betreten werden, die in diesem himmlischen Register, dem Buch des Lebens, verzeichnet sind. Und das sind solche Menschen, die ihr Leben in Buße Jesus Christus anvertraut haben und nun in diesem engen Verhältnis mit Jesus auch leben. Alles andere ist ein Wunschdenken und ist ein Selbstbetrug. Nicht alle Menschen werden in den Himmel kommen. Das ist ein klares Zeugnis der Heiligen Schrift. Und für viele Menschen ist das sehr angstmachend. Es ist für sie eine sehr unbequeme, unangenehme Realität. Aber ihr Lieben, ob das für die Menschen unbequem ist, so etwas zu hören, ob manche Menschen Angst davor haben, diese Wahrheit zu hören, und ob es und deshalb das Ganze politisch nicht korrekt ist, darum kümmert sich das Wort Gottes nicht. Die Bibel sagt uns ganz genau, was die Wahrheit ist, was die Realität ist. Und die Herausforderung der Stunde ist es deshalb, unser Leben als Menschen und besonders Kinder Gottes nach dieser Wahrheit, nach dieser Realität des Wortes Gottes auszurichten. Nicht das, was ich denke oder fühle, ist entscheidend, sondern was das Heilige Wort Gottes sagt. Das ist die Realität. So, die Frage nach dem Wo haben wir abgedeckt. Ja, Johannes berichtet hier von der himmlischen Herrlichkeit, in der er sich befindet. Die Frage des Warum haben wir auch schon in der letzten Predigt angesprochen. Wir sagten, dass noch bevor das Gericht über die Menschen ausgegossen werden soll, in der Trübsalzeit, Gott selbst durch den Apostel Johannes seinen Menschen es offenbart, dass er als Schöpfergott, dass er als Erlösergott der Schöpfung das Recht dazu hat, in dieser Weise zu handeln mit seiner rebellischen Schöpfung. Er hat das Recht zu richten. Uns verbleibt deshalb nur noch die Frage oder die Frage nach dem Was, dem Wie, dem Wann und dem Wer. So, was ist es, was Johannes in Vers 4 beschreibt? Nun ja, wir sagten, er beschreibt hier die himmlische Herrlichkeit. Was beschreibt er noch? Nun, für uns, die wir zur Gemeinde gehen, ist es nicht schwer zu erkennen, dass der Text hier von einem Gottesdienst spricht, der im Himmel stattfindet. Diese vier lebendigen Wesen, so wie auch die 24 Ältesten, werden hier in der Handlung der Anbetung Gottes beschrieben von dem Johannes oder durch den Johannes. Und es scheint so, dass dieser Gottesdienst tatsächlich dann auch eine kontinuierliche Angelegenheit ist. Und das kommt einfach durch den Text auch durch, wenn wir das lesen. Es wird schließlich gesagt, dass diese vier himmlischen Wesen Tag und Nacht Gott anbeten mit den folgenden Worten: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Nun, wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass uns Ähnliches berichtet wird von dem Propheten Jesaja. Jesaja 6, ich lese uns die Verse 1 bis 3. Jesaja berichtet: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron. Genau das Gleiche, was der Apostel Johannes sieht. Gott sitzt auf dem Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit Zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. So Jesaja hat diese Vision ungefähr 800 Jahre vor der Niederschrift der Offenbarung gehabt. Und er sieht die lebendigen Wesen, die er nun als Seraphim identifiziert. Es ist eine Engel, in der Engelhierarchie ist das eine besondere Sorte von Engeln, neben den Erzengeln zum Beispiel. So, er sieht die Seraphim in derselben Aktivität der Anbetung Gottes, genau wie der Apostel Johannes. Wir denken nach und wir verstehen, dass wenn Jesaja 800 Jahre vor Johannes und nun auch Johannes genau dasselbe sehen, ein Gottesdienst im Himmel, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass der Gottesdienst im Himmel eine kontinuierliche, unaufhörliche Wirklichkeit ist. Tag und Nacht ist übrigens die Sprache der Bibel und es weist auf den der Ausdruck einer beständigen, sich wiederholenden Angelegenheit, die hier und da mal unterbrochen wird, es sei denn, dass die Hinzufügung gemacht wird in der Heiligen Schrift, dass diese Angelegenheit, die Tag und Nacht stattfindet, von Ewigkeit zu Ewigkeit stattfindet. Ich möchte uns einen Hinweis geben in der Heiligen Schrift. Der Apostel Paulus zum Beispiel, schreibend an seinen Sohn Timotheus, sagt, dass er Tag und Nacht für ihn betet. Ich lese aus 2. Timotheus 1, Vers 3. Paulus schreibt, ich danke Gott, dem ich diene von meinen Voreltern her in reinem Gewissen, dass ich ohne Unterlass deine Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Nun ja, wir wissen, der Apostel Paulus war auch ein Mensch und er musste schlafen. Und wir wissen auch, dass der Apostel Paulus sehr viel Zeit verbrachte mit dem Predigen, mit dem Lehren des Evangeliums. Er hat auch viel Zeit verbracht im Schreiben der Briefe oder der Briefe an die Gemeinden. So, wir wissen aber genau, was Paulus meint, wenn er sagt, Tag und Nacht betet er für den Timotheus. Er spricht von einer regelmäßigen Aktivität oder von einem regelmäßigen Gedenken an Timotheus, wenn er im Gebet ist. Nun, und manche von euch haben diese Frage vielleicht auch gehabt, in der Ewigkeit gibt es keine Nacht, ja, sondern nur einen immerwährenden Tag. So, was meint der Apostel Johannes deshalb, wenn er dieses Wort Tag und Nacht oder diesen Begriff Tag und Nacht im Zusammenhang mit einer Aktivität im Himmel gebraucht? Und er weist eben darauf hin, und das ist genau der Hinweis, dass es eine immerwährende Aktivität der vier Wesen im Himmel dann tatsächlich auch ist, Gott zu preisen, Gott anzubeten. Genau dazu wurden sie von Gott selbst erschaffen. Diese vier Wesen, die Jesaja als Seraphim identifiziert, sind so etwas wie ein Praise-Team, was wir heute kennen, oder Musikdirektoren, ja, die beständig Gott loben und preisen, weil das ihre Bestimmung von Anfang ihrer Schöpfung ist. Ja, oder ja, wir denken darüber nach und denken, oh, ja, wird das auch. Und wir sehen natürlich auch, was die 24 Ältesten tun, von denen wir sagten, dass sie die Gemeinde repräsentieren. Und wir denken, naja, wird das auch unsere Bestimmung sein, als Gemeinde Gott ständig anzubeten? Ich denke schon. Ich denke schon. Aber in der anderen Weise und Art, wie wir uns das vorstellen, denke ich. Ja, denke ich. Die Tatsache ist, dass wir als Gemeinde des Herrn Jesu, dass wir als Kinder Gottes im Himmel, in der Ewigkeit, bei allem, was wir tun, Gott, unseren Vater, verherrlichen und anbeten werden. Alles, was wir tun, wird eine Anbetung sein unseres Vaters im Himmel. Warum denke ich das so? 1. Korinther 6, Vers 20. Hier werden die Gläubigen herausgefordert, die wiedergeborenen Gläubigen herausgefordert. Es wird gesagt, ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So, das ist unsere Bestimmung als Menschen, die zu Gott gehören. Wir verherrlichen, wir sollen Gott verherrlichen mit unserem Leib, mit unserem Geist, die nicht uns gehören, die Gott gehören. So, wenn wir das jetzt schon tun sollen, um wie viel mehr in der Vollkommenheit, in dieser vollkommenen Art und Weise, werden wir nun Gott auch verherrlichen. Ja, mit unserem Leib, ihr Lieben. Wir werden einen regenerierten, einen neu gemachten Leib haben und ihn auch in unserem Geist. Kolosser 3, Vers 17 sagt uns Folgendes. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Lieben, das ist, wie wir leben müssen. Ja? Alles, was wir tun, muss ein Akt der Anbetung Gottes sein. Und genau das werden wir erst in der Ewigkeit in Vollkommenheit tun können, alles zu Ehre Gottes zu tun. Was immer wir tun werden, es wird ein Gottesdienst sein zu Ehre unseres Vaters. Wir werden nie an uns selbst denken. In dem, was wir tun im Himmel, wir werden immer in unserem Tun an unseren Gott denken, der uns geliebt hat, der uns erlöst hat. Und wir werden in dieser Anbetung und in dem ständigen Lobpreis Gottes so viel Freude haben. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Vielleicht ansatzweise können wir uns vorstellen, aber das ist eine ganz andere Wirklichkeit, ihr Lieben, der wir entgegenstreben. Es wird gewaltig sein, es wird anders sein. Als nächstes wollen wir die Frage nach dem Wer ansprechen. Wer ist es, der an diesem Anbetungsgottesdienst teilhat? Etwas dazu haben wir schon gesagt, hinweisend auf die lebendigen Wesen, die von Johannes mit den Worten beschrieben werden, die uns etwas erstaunen. Ja, wir kennen nichts Vergleichbares. Ja, in der Wirklichkeit, wie Johannes das beschreibt, diese lebendigen Wesen. Das ist die erste Gruppe der Anbeter. Und das Interessante für uns ist, dass wie Johannes sie beschreibt und wie er sie auch nennt. Interessanterweise identifiziert Johannes sie nicht als Engel, sondern eben als lebendige Wesen. Die Beschreibung dieser Wesen ist aber sehr ähnlich der Beschreibung der Engel Seraphim und auch der Cherubim, die in der Engelhierarchie ganz oben neben den Erzengeln stehen. Ich muss dazu sagen, in der Engelhierarchie, von der die Heilige Schrift spricht. Wir wissen, dass der jüdische Talmud sehr viel über die Engel schreibt und auch über die Aufgabe der Engel informieren soll. Es ist nicht das Wort Gottes. Talmud ist nicht das Wort Gottes. Die Heilige Schrift, die wir haben, das Alte und das Neue Testament, das ist das Wort Gottes. Die Realität, die uns hier aufgezeigt wird im Zusammenhang der Engel, das ist Wirklichkeit. Wir können uns darauf verlassen. Nun, ich will mit uns heute nicht über die Lehre der Heiligen Schrift in Bezug zu den Engeln reden. Das lassen wir für eine andere Zeit, auch in der Bibelstunde. Die Heilige Schrift hat etliches dazu zu sagen, sehr, sehr interessant. Ich habe jedoch eine alttestamentliche Stelle zitiert, Jesaja 6, die von Seraphim sprechen. Und das Interessante ist eben, dass eine andere Stelle auch sehr deutlich im Alten Testament, sehr ausführlich von, wie es scheint, einer ähnlichen Gruppe von Engeln spricht, die als Cherubim identifiziert werden. Und wir finden diese Stelle in Hesekiel 10. Wenn wir wollen, können wir das heute Nachmittag aufschlagen und darüber nachlesen. Das sind fantastische Dinge, die uns dort berichtet werden, eben aus dieser himmlischen Herrlichkeit, sprechend von diesen Engeln. Und es ist tatsächlich so, wenn wir alle 57 Stellen des Alten Testaments in Bezug zu dieser Engelgruppe der Cherubim anschauen, dann sehen wir, dass sie als solche beschrieben werden, die immer in der Nähe Gottes sich befinden. Das ist interessant. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel die alttestamentliche Stiftshütte und auch der Tempel als solches voll mit diesen Abbildungen der Cherubim gewesen ist. Und wir wissen auch, dass auf der Bundeslade, auf dem Deckel, die Engel, die für die Flügel über die Bundeslade halten, eben Cherubim sind. Als solche werden sie für uns identifiziert. So, die Seraphim und die Cherubim, die im Alten Testament beschrieben werden, weisen eine erstaunliche Ähnlichkeit auf zu den vier Wesen in unserem Bericht, die ja auch sich in der Nähe Gottes befinden. Johannes sieht sie dort. Und wir sehen, dass Johannes wiederum das vergleichende Wort gebraucht, wie. Ja, er schreibt, und das erste gleich ist wie. Ein Löwe oder gleicht einem Löwen, das zweite gleicht einem Kalbe und so weiter und so weiter. Und ich denke, ich weiß es nicht, es gibt viele verschiedene Auslegungen dessen, was Johannes hier zeigt. Manche sehen in diesen vier Wesen den Hinweis auf die vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ich weiß, wie die da drauf kommen, ist mir ein Mysterium. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dadurch, dass eben Johannes dieses vergleichende Wort gleich oder wie gebraucht, er davon spricht, dass wir das, was er hier schreibt, symbolisch verstehen müssen. Das ist mein Verständnis. Es ist gut möglich, dass der Vergleich mit einem Löwen davon spricht, dass diese Wesen sehr stark sind. Nicht umsonst sagt man auch heute noch, Löwen sind was, oder ein Löwe ist König der Tiere, ja? Die Dienstbereitschaft dieser Wesen wird deutlich in dem Vergleich mit dem Stier oder mit dem Kalb. Der Vergleich mit einem Menschenantlitz spricht von der Intelligenz dieser Wesen. So sind keine Maschinen, die nur das tun, was eine Maschine immer wieder tut, ja? Ohne zu denken, es sind intelligente Wesen. Und der Vergleich mit dem fliegenden Adler spricht von der Schnelligkeit dieser Wesen. So der Hinweis ist, so wie ich denke, ist, dass diese sehr intelligente, schnelle Wesen immer dienstbereit sind. Immer ihrem Gott, der sie erschaffen hat, auch dienen. Was diese Engel nun sagen in der Anbetung, das ist für uns auch sehr bedeutend. Sie sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und da kommt. Ich sagte das letzte Mal schon, dass die Menschen heute sehr gerne über die Liebe Gottes sprechen, in ihrem Nachdenken über Gott. Wir sehen aber, dass diese Wesen, die in der Nähe Gottes sich befinden, die Gott sehr gut kennen, nicht sagen, Liebe, Liebe, Liebe ist der Herr. Sie als Engel, die sich in der Nähe Gottes befinden, die in der Nähe Gottes weilen und diesen Gott kennen, wie wir ihn noch kennenlernen werden in unserem Sehen, sie sagen, heilig, heilig, heilig. Das dreifache Betonen der Heiligkeit Gottes ist der Hinweis der Engel darauf, dass die Heiligkeit Gottes die wichtigste, die überragendste Charaktereigenschaft Gottes auch ist. Gott ist heilig. Die Bibellehrer sagen uns, dass im Griechischen es eine Superlative ist, der Gipfel ist, wenn etwas dreimal angesprochen wird. Nun, ich möchte auf die zweite Gruppe die in der Anbetung sich befindet, mit uns zu sprechen kommen. Das sind die 24 Ältesten, die, wie gesagt, auch in dem Gottesdienst involviert sind. Wir lesen und so oft die lebendigen Wesen Ruhm und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Throne sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Das Erste, was mir aufgefallen ist, nachdenkend über diesen Text, ist der Hinweis, dass so oft die 24 lebendigen Wesen Gott anbeten. Die Ältesten als, wie wir am letzten Sonntag sagten, wahrscheinlich die Repräsentanten der Gemeinde sind, genau dasselbe auch tun. Manch einer wird jetzt denken, oh, das ist aber langweilig, immer und ewig in der Anbetung Gottes zu sein. Ich will einmal auch mal Fußball spielen im Himmel. Ich kann mich erinnern, ich saß in einem Theologieunterricht und ein Schüler hebte seine Hand und wir sprachen gerade auch über die ewige Herrlichkeit, und der Schüler hebte seine Hand und fragte mit einem Lächeln auf seinem Gesicht den Lehrer Heinz Weber, ein wunderbarer Bibellehrer, wie das sein wird im Himmel, ob wir im Himmel Fußball spielen werden. Und Heinz Weber war auch ein begeisterter Fußballspieler, und Heinz Weber antwortete, es wird sinnlos sein, Fußball zu spielen im Himmel. Schließlich ist die Abwehr vollkommen. Aber die Abwehr, genauso wie auch der Torwart und auch der Angriff, werden vollkommen sein. So, und dann hebt sich das Ganze auf. So, ich denke nicht, dass wir Fußball spielen werden im Himmel. Wir werden andere Dinge tun, die viel sinnvoller sind, wenn ich das so sagen darf. Aber ich glaube nicht, dass es etwas Langweiliges sein wird, im Himmel Gott anzubeten, immer und ewig, ihr Lieben. Ich glaube es nicht aus dem Grund, weil wir es uns nicht wirklich vorstellen können, dass die Anbetung Gottes so etwas Herrliches, Gewaltiges, Himmlisches, Wunderbares sein kann. Wir haben das vielleicht ansatzweise hier und da mal, wenn wir im Gebet so tief uns befinden, dass wir die Nähe Gottes spüren und wir denken, aus dieser Situation, ja, aus diesem Gefühl, das wir haben, möchte ich nicht herauskommen. Es ist zu herrlich. Aber ich möchte hier einen Vergleich gebrauchen, der vielleicht davon spricht, wie wir das empfinden werden in der ewigen Herrlichkeit. Wenn wir, sagen wir mal, zu einem Zahnarzt gehen, ja, und wir nun im Wartezimmer des Zahnarztes sitzen, genießen wir die Zeit dort? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das die schlimmste Zeit. Wenn ich nachher auf dem Sessel dort sitzt und der Arzt anfängt, was immer zu tun, was er zu tun hat, dann ist okay. Aber das Warten darauf, das ist schlimm. Auf der anderen Seite genieße ich aber die Gesellschaft solcher Menschen, die ich liebe. Ja? Ich war 2 Tage in Edmonton gewesen letzte Woche. Das waren 2 Tage zu viel. Nicht, weil ich Edmonton nicht mag, sondern weil ich meine Familie vermisst habe und auch meine Frau vermisst habe. Denkt einmal darüber nach, wie ihr empfunden habt, als ihr zum ersten Mal verliebt gewesen seid und die Person, die ihr geliebt habt, mit euch Zeit verbracht hat. Oh, ihr wolltet die Zeit festhalten. Die Zeit ist zu schnell verflogen. Ihr Leben in der Ewigkeit fliegt die Zeit nicht. Und wir werden dort in der Gemeinschaft Gottes, unseres Vaters sein, in der Gemeinschaft unseres Heilandes sein, den wir doch von ganzem Herzen lieben. Es wird etwas absolut Herrliches sein, etwas Gewaltiges sein. Gott, unseren Vater, unseren Heiland Jesus Christus anzubeten. Und uns wird das mit sehr viel Freude, sehr viel Glück erfüllen, eben das zu tun, weil wir seine Nähe, ja, genießen werden. Langeweile, Monotonie, das sind Worte, die es im Himmel nicht geben wird. So etwas werden wir nicht kennen. Die angesprochenen Kronen in unserem Text haben wir gemeinsam auch schon studiert. Es sind die Werke der Heiligen. Auch hierbei werden manche denken, dass der Lohngedanke ungeistlich ist. Ja, wir sollten nicht zu viel davon sprechen, dass wir belohnt werden. Schließlich tun wir es ja für Gott. So habe ich gedacht. Und ich musste mich korrigieren, lesend die Heilige Schrift. Eine Stelle möchte ich nur zitieren, Kolosser 3, Vers 23 und 24. Hören wir genau hin, wie das Wort Gottes uns das vermittelt. Es wird gesagt, was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für den Menschen. Und dann wird Folgendes gesagt. Da ihr wisset, so tut diese Dinge, da ihr wisset, dass ihr von dem Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Und dann sagt der Text dazu noch, es geht ja weiter. Es wird gesagt, so. Und wir fragen, wieso? So, in diesem Wissen, dass es einen Lohn im Himmel gibt für unseren treuen Dienst. So, wissend, ja, in diesem Verständnis, in dieser Gewissheit, so dient dem Herrn Jesus Christus. So, meine Absicht als Christ, lebend in der Zeitlichkeit, ist es deshalb, so viele Kronen zu sammeln, wie es nur möglich ist, damit ich genau das tun kann, was die Ältesten hier im Text tun. Ich will diese Kronen nicht zu meiner Ehre mit mir herumschleppen in der Ewigkeit, sondern immer wieder diese Kronen zu Füßen meines Herrn Jesus werfen, um ihn damit zu ehren. Und je mehr Kronen wir haben, desto mehr haben wir darzubringen. Desto mehr können wir auch unseren Heiland Jesus Christus ehren in dieser Weise. Abschließend möchte ich mit uns, die Zeit ist vorangerückt, abschließend möchte ich mit uns, mit dem, was die vier Wesen in ihrer Anbetung aussagen, nach diesem dreifachen Heilig, Heilig etwas beschäftigen. Hört einmal hin, was sie sagen. Sie sagen, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Sehr interessant. Es erstaunt uns, das zu lesen. Es war wichtig für diese Engel, für diese lebendige Wesen, genau darauf in ihrer Anbetung hinzuweisen und dass den Apostel Johannes, der dabei war, er sollte es hören und er sollte es festhalten, dass dieser Gott, den sie anbeten, einer ist, der war, der ist und der kommt. Das müssen wir als Leser dessen, was Johannes hier schreibt, verstehen. Eigentlich müsste es heißen, so wie ich das verstehe, lesend die Worte, die gebraucht werden, dass Gott, so müsste es heißen, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist, der Kommende. So mit diesem Hinweis weisen die vier lebendige Wesen, den Johannes darauf hin, der das hört, und uns, die wir das lesen. Sie weisen darauf hin, dass Gott, der Allmächtige, immer schon war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber dass er nicht stationär irgendwo ist, sondern dass er der Kommende ist. Er ist ein Gott, der handelt, der in Bewegung ist. Manche Menschen heute denken und glauben, dass es schon einen Gott gibt, ja, dass er die Welt geschaffen hat und dann die Welt sich selbst überlassen hat. Und nun ist es unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Welt besser wird, dass man die Welt so weit korrigiert, dass himmlische Zustände hier dann auch sein werden in der Zeitlichkeit, weil sich eben Gott darum nicht kümmert. Er hat sich ja zurückgezogen. Und man nennt dieses Glaubensverständnis der Menschen Deismus. Wir sehen das an diesen vier lebendigen Wesen, die Gott anbeten, dass sie keine Deisten sind. Sie weisen darauf hin, in ihrem klaren Zeugnis, dass Gott handelt. Nun ja, wir schauen ins Alte Testament und sehen, jawohl, Gott hat gehandelt. Wir schauen in das Neue Testament, in die Evangelien, die Briefe und sehen auch, Gott handelt. Ganz klares Zeugnis. Wir sehen das Handeln Gottes, das gewaltige Handeln Gottes natürlich, in dem Kommen des Herrn Jesus und in seinem Dienst, seiner Zeit in Israel. Aber der Hinweis hier ist natürlich auch auf das Wiederkommen des Herrn Jesus, der Gott ist. Und die Frage heute Morgen an uns ist diese, sind wir bereit dafür? Sind wir bereit dafür, dass der Herr Jesus, ja jeden, der jeden Moment kommen kann für uns als Gemeinde, nun kommt und uns von der Erde wegholt? Freuen wir uns darauf? Weil wir ganz genau wissen, dass das die Realität sehr, sehr bald sein wird. Wir werden unserem Heiland begegnen. Aber Jesus wird dann auch sichtbar, das wissen wir auch, weil die Heilige Schrift davon spricht. Jesus wird sichtbar nach der Trübsalzeit für alle anderen Menschen auch kommen und sein Kommen auf dem Ölberg, der ja in Israel ist, wird für uns sehr lebhaft in der Heiligen Schrift wiedergegeben. Und Jesus selbst sagt in dem letzten Kapitel der Offenbarung, ich lese das einmal, Offenbarung 22, 12 bis 14, Jesus sagt, und siehe, ich komme bald. Das Wort bald ist geschwind, ich komme sehr schnell. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ha, das sind wieder die Werke. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Haben wir unser Leben Jesus im Buße anvertraut? Leben wir in der engen, innigen, liebevollen Gemeinschaft mit ihm. Ihr Lieben, es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt nichts Wichtigeres. Ob ihr ein großes Haus habt oder ein schnelles Auto fährt, ob ihr ein großes Boot habt oder nicht, spielt keine Rolle, wenn ihr Jesus begegnet. Was dann eine Rolle spielt, wenn Jesus da ist und ihr vor ihm steht und auch ich vor ihm stehe, ist es, habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Und lebte ich auch so, dass die anderen sehen, dass ich das getan habe. Ihr Lieben, erst so, in dieser Einstellung, in dieser bußfertigen, demütigen Einstellung, lebend vor unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, so sind wir bereit für sein Kommen. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen. Amen. Wir wollen gemeinsam den Gottesdienst beenden, indem wir aufstehen und unter den Segen Gottes stellen. Wir stehen bitte auf. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist tatsächlich so, wie der Psalmist einst auch gesagt hat, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, dein Wort, nicht was wir denken oder fühlen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, das, was dein Wort sagt, das ist die Realität und das ist es, wie wir leben müssen als Menschen, die zu dir gehören. Wir müssen unser Leben nach deinem Wort ausrichten. Und dein Wort ermahnt uns sehr klar, dass die Zeit sehr kurz ist. Wir schauen in unser Leben zurück. Manche haben 50 Jahre gelebt, 60, 80. Oh, das Leben ist sehr schnell vergangen. Und Herr Jesus, du stehst vor der Tür. Du bist der Kommende. Schenke uns, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Einfach, weil wir unser Leben dir anvertraut haben im Buße. Und weil wir es nicht abwarten können, Herr Jesus Christus, dass du kommst, um uns abzuholen. Und wir danken dir, unser Heiland und Herr Jesus Christus, dass wir uns ganz bewusst jetzt auch unter deinen Segen stellen können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.